Historisch schwach in Baden-Württemberg. Dann nach 35 Jahren nicht mehr die stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz und damit raus aus der Staatskanzlei. Das Oberbürgermeisteramt in München geht am selben Abend noch verloren, nach 42 Jahren. Bei der SPD schaut man in betretene Gesichter und hört schon oft gesagte Sätze. Jetzt sei man wachgerüttelt, jetzt will man endlich wieder punkten bei den Arbeitern. Jetzt würde vieles in Frage gestellt. Die Parteispitze selbst stellt ihre Posten nicht in Frage. Wahlfiasko. Wer rettet die SPD? Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ganz herzlich willkommen.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Robin Meseranch war Bundestagsabgeordneter der SPD und will jetzt für den Vorsitz der Partei in Baden-Württemberg kandidieren. Nach der Wahl dort ist ein Video von ihm viral gegangen, in dem er mit seiner eigenen Partei ordentlich abrechnet. Und sie verfolgt diese Partei als Journalistin schon seit Jahren. Angelika Hellemann ist hier stellvertretende Politikchefin bei der Bild und dort vor allem für die SPD zuständig. Stefan Andreas Karsdorf ist bei uns, Editor at Large beim Tagesspiegel. Er hat dort im vergangenen Jahr schon einen Kommentar veröffentlicht mit dem Titel "Wozu noch SPD?" Und Julia Reuschenbach vervollständigt unsere Runde. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Hamburg mit den Schwerpunkten Wahlen, Parteien und politische Kommunikation. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Einen schönen guten Abend. Und die erste Frage muss natürlich, Herr Meseranch, an Sie gehen. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, München, die Krisenkommunikation danach. Wenn Sie jetzt auf Ihre Partei schauen, welches Bild gibt ihr ab?
Ja, nicht das, was wir abgeben möchten. Wobei es ja nicht ums Bild abgeben geht, sondern dass man noch was hinkriegt. Und das traut einem aber halt niemand zu, wenn man 5,5% hat, wenn man verliert und verliert und verliert. Deswegen, mir geht es nicht um das Bild. Und wenn man verliert, finde ich sogar gut, wenn man auch mal zeigt, da sind wir jetzt traurig drüber, weil es ging um was. Also wichtiger als das Bild abgeben ist, ja, dass man wieder in die Lage kommt, Dinge hinzukriegen. Und daran hakt es ja so ein bisschen.
Man konnte sehen, dass viele traurig waren. Aber Frau Hellemann, viele bei der SPD wirkten auch wirklich völlig überrascht. Waren die wirklich so überrascht? Kannten die vor diesen Wahlen ihre eigene Lage nicht?
Naja, bei der SPD gab es so die Schilderung, also Baden-Württemberg, das wird ziemlich mies, weil da werden wir zerrieben zwischen dem Wettkampf Grüne gegen CDU. Aber dann kommt unser Ministerpräsident aus Rheinland-Pfalz und der Schweizer wird es allen zeigen und dann siegen wir. Und dann passierte das, dass die SPD trotz eines halbwegs beliebten Ministerpräsidenten, der beliebter war als sein Herausforderer von der CDU, dass sie trotzdem ziemlich deutlich abgewählt wurde. Und dass das so deutlich war, damit hatte wirklich keiner gerechnet. Also es gab die echte Hoffnung und sie haben daran geglaubt, dass sie diese Wahl noch gewinnen können. Und seitdem herrscht schon auch an relativ vielen Orten Panik.
Herr Karsdorf, wir fragen im Titel unserer Sendung, wer rettet die SPD? Aber wenn Sie die Partei jetzt anschauen, in diesem Zustand, ist sie noch zu retten?
Ja, man soll ja niemanden aufgeben. Also es ist immerhin noch eine stolze Partei mit starken Strukturen. Und wie Herr Meseranch gesagt hat, sie muss jetzt mal zeigen, dass sie was hinkriegt und dass sie auch diese Krise bewältigen kann. Die Frage, die richtet sich an die da an der Spitze. Also es ist leider Gottes so, die müssen das jetzt schaffen. Wie hieß das früher mal, die müssen das jetzt wuppen. Ich kann die üblichen Sprachformeln und Floskeln gar nicht mehr hören. Also wir müssen das jetzt vertieft analysieren und wir müssen nochmal drüber nachdenken und so. Ist alles gut, aber eigentlich liegt alles, das haben wir jetzt schon gehört, liegt ja eigentlich alles auf dem Tisch und war eigentlich absehbar. Selbst Rheinland-Pfalz war, wenn man einen Augenblick ehrlich auf die Zahlen guckte, und manche werden ja die Rohdaten lesen können noch, nicht nur Bodo Hombach früher, sondern manche können es heute auch noch, und da war es ja absehbar, dass es nicht so ausgehen würde, dass da der eine ein Prozentpunkt vor dem anderen liegt. Nee, sie konnten sich darauf einrichten, und ich war überrascht, dass es dann doch länger gedauert hat. Da scheint der Alexander Schweizer richtig sauer gewesen zu sein, sodass er dann auch nicht nach Berlin gekommen ist. Vielleicht hat er sogar recht.
Das war ein deutliches Signal auf jeden Fall an die Parteispitze. Und wir leben in einer Zeit, Frau Reuschenbach, wo Personalisierung in der Politik auch einfach eine immer größere Rolle spielt. Wo ist das größere Problem der SPD? Das personelle Problem oder das inhaltliche?
Ich glaube, die SPD wäre froh, wenn ich jetzt sagen würde, das eine ist es, weil dann würde man es einfach bearbeiten und dann ist es wieder gut. Sondern das Problem ist, dass beides schwierig ist. Also wir sehen eben, dass diese Idee, Landtagswahlen gewinnt man einfach im Zweifel mit populären Amtsinhabern, eben auch nicht mehr funktioniert. Das kann klappen, aber es muss eben nicht. Und zum anderen eben Programmatik und Partei und Person, also diese drei klassischen Buzzwords, die wir immer benutzen würden, eben doch zusammengehen. Und was eben schon anklang. Man traut aus Sicht der Wählerinnen und Wähler der SPD unglaublich wenig zu, selbst in den Kompetenzfeldern, in den Themen, in denen sie mal stark war. Und das reißt dann eben auch eine noch so populäre Person nicht raus. Und wenn man heute schon darüber nachdenken will, wie es weitergeht, was ja auch ein bisschen der Titel der Sendung anteasert, dann ist das sicherlich ein Punkt, den man auch zum Beispiel für die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern unbedingt auf dem Zettel haben muss, dass populäre, bekannte und auch beliebte Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber nicht die Gewähr bieten, dass man am Ende als Sieger vom Platz geht.
Wir werden auf jeden Fall tiefer noch gehen in die Kommunikation der SPD, in die Inhalte. Aber da ist es für die Menschen ja fast noch schwieriger zu greifen, wofür die Partei steht. Deswegen starten wir vielleicht mal mit dem, was greifbarer ist, mit den Personen. Bärbel Baas und auch Lars Klingbeil sagen, ja, wir führen jetzt Diskussionen, auch Personaldiskussionen, aber wir beide stellen unsere Posten nicht zur Verfügung. Sind das noch Ihre Parteivorsitzende?
Technisch sind es meine Parteivorsitzende.
Emotional auch?
Nein, also das ist, da behauptet man sich ja nur selber und darum geht es mir jetzt nicht, wenn ich da große Töne spuck. Ich finde, die Sachlage ist ja einfach die, ich will niemand ans Bein pissen, aber die Situation ist ja die, historisch schlechtes Ergebnis bei der Bundestagswahl, dann gab es auch die ritualisierten Worte, so jetzt muss sich es ändern und es hat sich nicht geändert, sondern weiter verschlechtert. Und daran muss man ja eine Organisation messen wie die SPD und muss auch die Leute messen an der Spitze. Das heißt ja nicht, dass die allein schuld sind, aber jemand trägt ja Verantwortung.
Aber tun Sie das, wenn Sie sagen, wir bleiben?
Also die Lösung, das darf, soll auch keine Floskel sein, ist weder zu sagen, man bleibt, sie ist auch nicht zu sagen, man geht, sondern eine Lösung ist halt, das Problem jetzt in den Griff zu kriegen. Und wenn man es nicht in den Griff kriegt und man könnte schon sagen, es ist jetzt Beweis genug, dass es nicht geklappt hat, dann müssen es andere Leute probieren. Das sage ich auch ganz klar.
So klar fand ich ehrlich gesagt die Aussage nicht und die Diskussionen werden ja geführt.
Nee, es ist der alte Lars Klingbeil-Trick, den er auch schon nach der völlig vergurkten Bundestagswahl angewandt hat, zu sagen, ich ducke mich nicht weg, ich übernehme jetzt Verantwortung und, Klammer auf, das Land braucht uns jetzt. Es gibt Kriege, es gibt Wirtschaftsflaute. Wir können jetzt nicht noch mehr Chaos anrichten. So, ja, und damit sichert,
Kriege und Krise, also Krisen gibt's
also damit sichert er sich erstmal den Posten, zumal es gerade auch niemanden gibt, der ihm diesen Posten streitig machen will. Mhm. Weil entweder hat er an mächtige Positionen seine Freunde gesetzt, zum Beispiel Matthias Mirsch, den Fraktionsvorsitzenden, der Generalsekretär wurde von ihm gefördert. Das ist die eine Gruppe. Dann gibt es die andere Gruppe, die unabhängig von ihm ist. Anke Rehlinger, saarländische Ministerpräsidentin, mit einer absoluten Mehrheit gewählt. Oder Boris Pistorius, beliebtester Minister ever und Politiker, die einfach nur dankend ablehnen und sagen, also wir nicht, bitte nicht. So, und damit ist er im Moment gerade ungefährdet, aber er muss jetzt endlich für Profil sorgen.
Warum sagen die aber sofort, wir nicht? Weil sie sich nur verbrennen können?
Verantwortung übernehmen heißt auch, dass man sagt, so, nee, ich mach das jetzt. Leute, es ist ja nicht ganz falsch zu sagen, vielleicht ist der Begriff, ich ducke mich nicht weg, schon ein bisschen verbraucht, aber zu sagen, ich renne jetzt mal nicht weg, sondern ich werde jetzt mal versuchen, wirklich zu zeigen, dass ich ein sozialdemokratischer Parteivorsitzender bin. Das, glaube ich, haben sie bis jetzt noch nicht gezeigt. Auch Bärbel Baas nicht. Also ich habe die Rede von Bärbel Baas gehört, als sie sich damals beworben hat. Da gab es andere Parteivorsitzende, die haben andere Reden gehalten, intellektuell mit Anspruch, mit einer Vision, mit einer Idee. Ich erwarte von einem sozialdemokratischen Parteivorsitzenden, einer Vorsitzenden, eine Idee. So, jetzt hat er gesagt, ich gehe in die Verantwortung. Jetzt geben wir ihm mal. Außerdem ist es richtig, wir brauchen die SPD. Kräfteparallelogramm. Wenn dieser eine Stein weg ist, dann fliegt alles durcheinander. Und jetzt gerade in diesen Krisen, und wir haben ja nun wirklich welche, wir haben Wirtschaftskrise, wir haben Kriege, wir haben all das, wäre es schon ganz gut, wenn die SPD wieder bei sich wäre. Richtig ist, dass ich glaube, dass Lars Klingbeil mit dem, was er sich aufgeladen hat, natürlich selbst aufgeladen hat, dass er das kräftemäßig auf Dauer nicht wird stehen können. Und da könnte man, da kann man über Personen und Verantwortlichkeiten reden. Er kann Strukturreformen mit dem Merz verabreden. Und dann kann er sagen, so, und jetzt konzentriere ich mich auf den
Posten. Aber er war ja schon in der Kritik nach der Bundestagswahl. Er hat ja nicht mal 65% geholt. Also kann so jemand wirklich für seine Partei dann einstehen?
Also ich würde, es wird jetzt leider keiner auf mich hören in der SPD, aber ich würde eine Idee mal bringen, die man vielleicht hätte machen können. Das wäre doch jetzt nach dem Sonntag in Rheinland-Pfalz eigentlich der Moment gewesen, wo man aus all dem, was wir jetzt schon hier besprochen haben, hätte ableiten können. Es geht nicht darum, dass da jemand gescheitert ist oder dass die beiden falsch wären, ungeeignet, sondern es geht darum, dass eine Partei in diesem Zustand unglaublich viele Ressourcen braucht von Menschen, die in der Lage sind, sich um diese Partei zu kümmern. Und das ist vielleicht in Wahrheit das eigentliche Problem, dass niemand im gleichen Atemzug sagt, das ist kein guter Finanzminister, kein guter Vizekanzler oder Bärbel Baas ist keine gute Bundesarbeitsministerin, sondern dass genau die Begründung, die man gebracht hat, nämlich zu sagen, die Weltlage ist wahnsinnig komplex, diese Regierung steht vor immensen Jobs, vor riesigen Herausforderungen, von denen übrigens diese Reformen, über die wir ständig reden, meines Erachtens maßgeblich in genau diesen beiden Ressorts liegen. Das Haushaltsloch liegt bei Lars Klingbeil und all die großen anderen Baustellen, Arbeit, Pflege, Rente liegen bei Bärbel Baas im
Aber
Haus.
Heißt das nicht eben auch, dass die ohnehin schon so viel zu tun haben?
Das meine ich.
Ein solches Amt nimmt so viel Zeit in Anspruch.
Genau, aber deswegen hätte man jetzt den Moment nutzen können, hätte sagen können, es ist eben kein Wegducken. Die SPD ist eine staatsverantwortliche, tragende Partei in dieser Regierung und das machen wir. Aber wir sehen, dass wir nicht im gleichen Atemzug die Ressourcen haben, um die Partei auf den Weg zu bringen, um dieses Profil wieder zu schärfen, sich selber zu finden. Und deswegen finden wir eine Lösung, mit der wir das können.
Ich würde da gerne mal widersprechen, weil ich glaube, die SPD oder Lars Klingbeil hat nach der Bundestagswahl ziemlich brutal und mit eiserner Härte die Partei personell neu aufgestellt und hat alle Minister bis auf Boris Pistorius, der war sozusagen unantastbar, alleine wegen seiner Beliebtheitswerte, hat alle weggeräumt. Der hat an entscheidenden Posten überall Menschen hingesetzt, denen er vertraut hat. Und dann passierte...
Die ihn nicht überstrahlen.
Naja, das... Und dann passierte Folgendes, öfter so.
Sie fingen an zu regieren und niemand und die SPD machte das, was sie in jeder Koalition als Juniorpartner mit der Union macht. Sie beschließt irgendwas und danach sieht man nur noch jammernde Sozialdemokraten, die halt rummaulen, dass die Migrationspolitik, die man übrigens gerade mitträgt, also die harte Migrationspolitik von Dobrindt, dass die eigentlich total gemein ist und irgendwie will man die doch nicht so richtig. Der geneigte Wähler draußen fragt sich, ja, was denn nun? Ihr macht es, aber ihr wollt es nicht. Das nächste, und das ist noch schlimmer, Bürgergeldreform. Bärbel Baas macht eine Bürgergeldreform. So, dann gibt es härtere Sanktionen. Und was passiert? Die Berichterstatterin, die das alles mitgetragen hat, hält eine Rede im Bundestag und nennt die eigene Reform Bullshit. Es starten Leute ein Mitgliederbegehren, das total versagt. Also die SPD hat irgendwie roundabout 358.000 Mitglieder. Irgendwie haben 2.800 oder so Mitglieder nur für dieses Bürgerbegehren überhaupt unterschrieben. Aber die Führung hat sich nicht klar hingestellt. Lars Klingbeil ist da nicht mit einer Härte reingegangen und hat gesagt, nein, das ist übrigens mein Kurs. Ich habe jetzt alle Ämter, alle Macht auf mich vereint, weil ich Vorsitzender, Vizekanzler und Finanzminister bin. Und das ist jetzt der Kurs. Und den möchte ich jetzt bitte auch vorgegeben kriegen.
Und jetzt stellt sich Bärbel Baas hin und sagt...
Dass das so ist oder sind Sie dagegen? Also finden Sie es richtig, dass er so in dieser Art autoritativ vorgeht oder nicht?
Er muss mehr Führung zeigen, weil so passiert genau das, dass die Leute draußen nicht mehr wissen...
Wo bleibt denn dann eine Bärbel Baas, die sich jetzt schon hinstellt und sagt, also ich will die SPD irgendwie auch noch nicht aufgeben. Das wirkt doch auch ein bisschen befremdlich bei einer Partei, die dann doch immer noch im Bund in der Regierung ist und bei 15,5% steht. Also das wirkt alles andere als führungsstark, als Kraft voraus.
Also zum einen, die Wortwahl ist ja ständig im politischen Bereich unter aller Kanone und das habe ich ja auch versucht anzusprechen, wenn schon bei der Wahl 2016 in Baden-Württemberg, das kann man aber auch auf die Bundestagswahl 2025 beziehen, auf die Bundestagswahl 2017, dann benutzt man immer die gleichen Begriffe, historischer Tiefstand und das darf jetzt nicht so weitergehen. Also man hat es ausgehöhlt und man hat jetzt gar keine Sprache mehr für das viel tiefere Schlamassel, in dem man jetzt steckt. Und deswegen geht es an der Stelle schon mal schief. Und wenn wir über Führung sprechen, können wir uns ja zwei verschiedene Dinge vorstellen, wie Sie angedeutet haben, so was Autoritäres. Hier, ich bin jetzt der starke Mann.
Bin da nicht
so und eben, also das wird in der SPD nicht funktionieren. Und da kann man auch Skepsis dran haben, ob die betreffenden Personen das durchziehen könnten von sich aus. Charismatische Führung, also viel mehr Varianten gibt es ja nicht, dass man Leute mitzieht. Da fehlt es halt an allen Ecken und Enden auch. So, das heißt, beide Varianten sind so ein bisschen tot. Und das ist so ein Teil von dem Schlamassel, weswegen ja Leute sagen, wir brauchen neue Personen. Und da kommt das Schlamassel wieder zurück, weil wer ist das? So, das ist die sehr verhedderte Situation. Ich habe an der Stelle gerade keine Lösung formuliert, aber versucht darzustellen, wie verheddert das alles ist.
Aber die Lösung braucht es ja.
Richtig. Aber das setzt erstmal voraus, dass wir das Problem richtig fassen. Und am Ende funktioniert Politik nur über Personen und braucht Politikideen.
Da haben Sie auch ein Problem angesprochen, nämlich Sie haben gesagt in dem Video, es gibt ganz viel Expertise in der Partei, die wird aber nicht gehört, die sitzen nicht in den Gremien. Wie kann das sein?
Na, also, dass das falsch ist, ist gar keine Frage, aber seit 2000 Jahren gibt es so ein Prinzip Teile und Herrsche, das funktioniert. Nur deutsche Parteien im 21. Jahrhundert können nicht geführt werden wie von einem römischen Kaiser. Das ist jetzt
aber eben, und das war die SPD ja nicht. Das Autoritäre war sie nie. Deswegen, wieso werden diese Mitglieder nicht gehört?
Ja, also, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das sind manchmal auch ganz simple organisatorische Dinge. Zum Beispiel, also, das klingt jetzt super platt, aber die SPD hat nicht die Technik, ich spreche jetzt hier über Software, dass zum Beispiel Mitglieder, die sich zusammen für irgendwas einsetzen, zum Beispiel die sich für Klimaschutz einsetzen, da arbeite ich dran, dass die zum Beispiel gemeinsam an einem Dokument arbeiten, dass die zusammen Videokonferenz machen können. Und das klingt jetzt für viele, die dazuhören, super technisch und was hat es mit dem allen zu tun? Aber es hat sehr viel mit allem zu tun, weil Beteiligung ist ja nicht einfach, was man mal in so einen Raum wirft, sondern man muss es organisieren. Die SPD hat es nicht organisiert, die CDU im Übrigen auch nicht, die funktioniert nur anders und das ist an der Stelle nicht mein Problem. Die SPD muss Beteiligung organisieren, gerade weil sie die Chance hat, so viele kluge Leute dabei zu haben. Und wenn wir über Inhalte sprechen, das ist ja dann die Kette. Man beteiligt Leute, die sich auskennen. Da rede ich einmal von Expertinnen und Experten mit Fachwissen, aber da geht es genauso um Alleinerziehende und deren Lebenserfahrung als ein Beispiel. Dann erzeugt man Inhalte, die besser sind als die Sachen jetzt und erzeugt auch Druck, dass man nicht ständig nachgibt und irgendwelche komischen Kompromisse macht. Und in dem ganzen Prozess hat man auch noch bessere Karten, bessere Leute zu finden und eine glaubwürdige Kommunikation zu fahren.
Lieber Herr Miesrosch, da bin ich jetzt aber bei der Kollegin Hellemann. Also es ist ja, ein paar Sachen sind ja beschlossen. Es ist ja nicht so, als ob es keine Kommissionen gäbe, keinen Austausch, keine Leute, die das könnten und die es vereinbart haben. Also sagen wir so, Pacta sunt servanda. Das gilt nicht nur für die CSU unter Franz Josef Strauß, das gilt auch in der Koalition. Jetzt haben sie es mal vereinbart, jetzt bleiben wir mal dabei. Das ist übrigens das Lamoyante an der Sozialdemokratie, was da draußen, das teile ich, niemand versteht. Also entweder du willst es oder du willst es nicht. Das hat jetzt nichts mit autoritärer oder autoritativer Führung zu tun, sondern das hat was mit Kommunikation zu tun. Das kommt vom lateinischen communicare und heißt nicht rumsabbeln, sondern gemeinsam schaffen. Gemeinsam schaffen. Und die SPD schafft es nicht, den Leuten zu sagen, pass mal auf, das wollen wir, das machen wir. Und diese Lamoyanz, die ist auch ein Grund, warum die Leute sich abwenden und sagen, ja, wenn die selber von sich nicht überzeugt sind, wenn sie immer rumjammern und wenn sie gar nicht wissen, was sie wollen, dann brauche ich sie auch nicht zu wählen. Wer nicht von sich selbst überzeugt ist, wie kann der andere überzeugen? Das ist ein Thema, natürlich. Und deswegen mein Wunsch, dass sich Lars Klingbeil zum Beispiel auf eines konzentrieren möge, weil die Partei im Nebensatz zu führen, nebenbei zu führen, niemals gelingt. Es ist eine partizipative, eine emanzipatorische Partei, die immer von Ideen lebte. Und ich sehe politisch, rhetorisch, kulturell, ich sehe überhaupt gar keine Idee bei der Sozialdemokratie, für die zu kämpfen, sie oder andere sich lohnt.
Aber wer soll die dann führen mit den großen Ideen? Weil das ist ja das...
Den Herr Miesrosch eben beschrieben hat, wenn es jetzt offensichtlich jemanden gegeben hätte, der sozusagen in diese Rolle drängt und man hätte eine gemeinsame, gesichtswahrende Lösung gefunden, die eben nicht der offene Machtkampf und das Infragestellen ist, sondern dass die Erkenntnis, es ist so viel zu tun, sowohl in der Regierung als auch in der Partei, wir müssen es diversifizieren, wir brauchen mehr starke Schultern in der Parteiarbeit, wir haben sehr schwache stellvertretende Parteivorsitzende beispielsweise, die am Wochenende zumindest einige einige kaum in Erscheinung getreten sind.
Und das hätte gilt man übrigens auch für Herrn Schweizer.
So, ja, weil das hätte man ja machen können, aber das ist ja der neuralgische Punkt. Es drängt sich eben auch niemand auf. Und dann kann man natürlich auch die Personalfrage so offensiv stellen, wie wir es jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, um sie nach 2 Tagen auch wieder zu beantworten.
Aber auch die inhaltliche Frage muss man ja genauso offensiv stellen.
Mehr
und dann sehen wir jetzt
als das.
Unbedingt. Und jetzt sehen wir in der SPD, die Leute wissen nicht, wofür wir stehen. Wir sind nicht glaubwürdig. Aber niemand sagt, weil wir stehen für XYZ. Ist die SPD zu lange auch einfach Mehrheitsbeschafferin gewesen?
Das trifft es auch nicht. Also wenn das, was Sie gesagt haben, davon teile ich ganz viel. Nur wenn ich überzeugt auftreten will. Und das Jämmerliche geht gar nicht so, absolut. Aber dann muss ich ja auch überzeugt sein und muss glauben, das, was ich tue, ist da richtig. Und das ist im Moment schwierig. So. Die SPD war nicht nur Mehrheitsbeschafferin. Die SPD kann auch auf Erfolge verweisen, aber unterm Strich
sagt sie Verantwortung für das Land.
Ja, aber das ist dann am Ende zu wenig, um das Land dann wirklich dorthin zu bringen, wo es hin muss. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir uns jetzt die letzten Jahre angucken, viele Jahre, da hat die SPD mal plakatiert, bezahlbarer Wohnraum, faire Mieten. Die Linke hat es plakatiert, die CDU hat es nie plakatiert. Und wenn wir uns das kurz anschauen, der CDU ist es nicht auf die Füße gefallen, weil sie hat es ja gar nicht plakatiert. Den Linken ist es nicht auf die Füße gefallen, weil die mussten nie mitregieren. Die SPD hat es immer gesagt, mitregiert und die Mieten gehen nach oben. So, und das ist einfach Mist. So. Und dann muss ich mich auch nicht überzeugt hinstellen, weil das ist ja in Teilen auch passiert, so diese Sigmar-Gabriel-Egos, die dann eher versucht haben, ich bin jetzt der Überzeugte, das hat ja auch nicht funktioniert, weil man da oft Mist versucht hat, als Gold zu verkaufen.
Aber wie soll es denn dann funktionieren? Weil jetzt ist man immer noch in der Regierung, jetzt ist man durch einen Koalitionsvertrag gebunden, in dem man vielleicht andere Sachen härter hätte reinverhandeln müssen, hat man nicht gemacht. Also wie soll es jetzt funktionieren?
Der erste Schritt ist Ehrlichkeit. Zu sagen, was schlecht ist, und das fängt an einem Wahlabend an, nicht die ewig gleichen Floskeln sagen, sondern
aber das führt ja nicht nach vorne, das ist erst die Zustandsbeschreibung.
Nee, aber es führt, also, aber das ist eine Zustandsbeschreibung, die nach vorne führen kann. Zu leugnen, wie schlecht die Situation ist, das führt nur tiefer ins Schlamassel rein. Und deswegen, ich sage Ihnen nicht, dass ich jetzt den absoluten Goldweg habe, aber ich finde, wir sehen sehr viel, was es deutlich schlechter
aber
macht.
Aber einen kleinen Weg vielleicht, wenn Sie das Thema Mieten angesprochen
haben. Genau, ich habe das Thema Mieten angesprochen. So. Deswegen, es wird ja oft so eine Forderung erhoben, es braucht jetzt eine Vision oder so einen ganz neuen Plan, den man nicht gesehen hätte. So, man hat ja da verschiedene Themen, man hat aber gar keine Strategie. Das ist so meine Hauptkritik. Und sich da hinzusetzen, zu sagen, das ist ein Thema. Nee, da sind verschiedene Sachen denkbar. Zum Beispiel zu sagen, Mieten ist jetzt Nonplusultra. Oder ein anderes Thema.
Aber nochmal, Koalitionsvertrag gebunden in der Regierung.
Klar, das macht es super schwierig. Aber die CSU hat auch kein Problem, ständig irgendwelche Querschüsse zu machen. Da tritt die SPD zu schwach auf.
Muss die SPD mehr Querschüsse wagen?
An der richtigen Stelle.
Naja, ich glaube, sie muss sich tatsächlich jetzt auf ein paar Punkte konzentrieren. Und sie muss einfach nehmen wir ihr Beritt, Klimapolitik, da muss sie sich jetzt einfach mal entscheiden, wie sie sich positionieren will. Weil ich kann nicht erklären, wie die Klimapolitik der SPD aussieht. Also ich kann es einfach nicht. Sie hat die ganze Zeit gesagt, also wir gehen jetzt auf E-Auto, wir gehen auf Erneuerbare ausbauen, wir gehen auf Wärmepumpe. Jetzt wird alles zurückgedreht. Manche ziehen dabei ein trauriges Gesicht, wie Matthias Mirsch, der Fraktionsvorsitzende, der eigentlich Klimapolitiker ist. Andere sagen aber, wir sehen gerade, dass wir eben mit einer sehr ambitionierten Klimapolitik die Leute, also unsere Kernklientel, eben nicht abholen. Die gehen gerade alle schön zur AfD, also Vorsicht, Vorsicht.
Katharina Reiche kommt ja heute auch mit anderen Vorschlägen.
Und ich stehe dann davor und ich denke, na ja, also was denn jetzt? Ja. Liebe SPD, wo willst du hin? Und es gibt da keine Zukunftsvision. Und die Verdrossenheit von Wählern liegt ja oft daran, dass sie keinen Optimismus mehr haben und glauben, für sie wird es nicht besser.
Ich muss jetzt einmal, wenn wir über Mieten gesprochen, Klima, aber worüber die SPD ja am liebsten sprechen will, und das hören wir auch in diesen Tagen die ganze Zeit wieder, die hart arbeitende Mitte wieder anzusprechen, dafür sei man nicht wahrgenommen. Und deswegen erstmal die Frage an die Politikwissenschaftlerin. Wer ist das? Diese hart arbeitende Mitte. die SPD jetzt wieder erreichen will.
Die Frage habe ich in den letzten Tagen auch an die SPD gestellt, weil also natürlich können wir sozioökonomische Daten bemühen und können sagen, da geht es um bestimmte Einkommensgruppen, da geht es um bestimmte Berufsgruppen. Aber die entscheidende Antwort ist ja nicht, dass die SPD jetzt sagen würde, wir nehmen uns irgendeine wissenschaftliche Definition und das sind die Leute jetzt, sondern wenn man dieses Bild bemüht, diese Sprachbilder, auch die normalen Leute haben wir leider gehört in den letzten Tagen, dann muss man ja wissen, was man meint. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt. Alles, was wir hier besprochen haben, riecht regelrecht danach, dass es eigentlich Aushandlungsprozesse braucht. Nämlich, es kann keinen schwachen Parteivorsitzenden geben, der sich jetzt hinstellt und sagt, dieser Kurs ist richtig. Weil dafür ist die Partei in keinem Zustand, dass sie sich darauf einlassen würde. Es ist aber gleichzeitig die Partei in einem so schwierigen Zustand, dass man jetzt auch nicht sagen kann, wir machen jetzt 8 Monate deliberative Formate und reden das alles nochmal in Ruhe durch. Und dann haben wir eine Position, weil man parallel regiert und diese ganzen Entscheidungen getroffen werden müssen.
Wenn die Politikwissenschaftlerin sich schon schwer tut, damit festzulegen, was die SPD eigentlich meint mit dieser hart arbeitenden Mitte.
Ja, das muss die SPD tun, nicht die
Politikwissenschaftlerin. Nein, aber deswegen, ich will einmal die Sicht aus der SPD. Wen will man da erreichen?
Lars Klingbeil hat gesagt, die Leute, die zwischen 3.000 und 4.000 Euro verdienen im Monat.
Ja,
aber es ist so ein bisschen disparat. Also wir verlangen Führung, wir verlangen Dynamik, wir verlangen völlig neue Aushandlungsprozesse, ja. Alles neu. Nee, ich würde mal sagen, also dass eine gewisse Form von Gelassenheit und sagen wir mal auch Zufriedenheit mit dem Erreichten, auch das Dokumentieren des Erreichten wäre auch schon mal hilfreich. Die Sozialdemokratie hat eine große Geschichte im sich Absetzen von eigenen Erfolgen. Das ist ganz grandios. Also der Kardinalfehler war, sich von der Agenda 2010 abzusetzen. Das war ein grandioser Erfolg für ein Deutschland, das im Mehltau versank. So, und jetzt ist es so, dass die Erfolge, die es gibt, übrigens auch mit der SPD zusammen, Migration anderes, dass die Gefühlswelt der Menschen aufgewühlt hat, dass die SPD sich sofort davon absetzt, weil sie sich selber nicht traut. Das würde ich mal sagen, ist ein Leitungs- oder Führungsversagen oder Fehler, mindestens das. Sich abzusetzen von dem bereits Erreichten ist ein Fehler. Und der Koalitionsvertrag ist ja auch kein Fehler. Da stehen viele gute Sachen drin. Ich meine jetzt die Einkommensteuer für diejenigen, die sogenannte hart arbeitende Mitte, damit die Menschen mehr im Portemonnaie haben. Das wusste schon Helmut Kohl. Wenn der Bimbis stimmt, dann stimmen auch die Wahlergebnisse. Das ist nicht falsch. Und die Sozialdemokraten sind da ja auf dem Weg. Die Sozialdemokraten kümmern sich um Wohnungslose. Die Sozialdemokraten kümmern sich um Menschen, die zur Tafel gehen. Bis zu 1,5 Millionen Menschen. Wohnungslose 2 Millionen Menschen. Ist nicht so, als ob die Themen nicht adressierten. Wenn sie sich aber selbst nicht trauen und wenn sie kleinreden, was erreicht ist, es ist auch nicht so, als ob diese Koalition, seien wir mal ehrlich, wenn wir uns mal dahin stellten und würden das alles auflisten, als ob diese Koalition gar nichts erreicht hätte. Wenn sie sich aber ständig runterredet, dann muss man sich nicht wundern.
Herr Weser, ich bin die ganze Zeit schon dazwischen, wir müssen ihm einmal die Gelegenheit geben zu reagieren.
Im Blick auf die Vergangenheit haben Sie an einigen Stellen recht, aber wir leben ja jetzt in einer anderen Zeit mit Krisen, die für viele Leute existenziell sind. Ja. Und für die Leute reicht es nicht, dass die SPD sagt, ich habe hier auch was gut gemacht oder ich habe mich hier eingesetzt. Das ist eher ein Problem. Am Ende muss das Ergebnis stimmen. Und das Ergebnis für jemanden, der bei Bosch arbeitet, stimmt nicht, wenn sein Arbeitsplatz abgebaut wird. Und für Leute, die den Klimawandel umtreibt, für die stimmt es nicht, wenn die sehen, wir erreichen gerade die Klimaziele nicht. Und für Leute, die sehen, was ihre Kinder auf Social Media sich reinziehen, reicht es nicht, dass man auch da Gesetze...
Ja, aber wobei, wenn ich bei 12%, 13%, 14%, 15% ist jetzt der Höchstwert im Bund stehe. Vielleicht muss ich mir dann doch mal die Frage stellen, für wen will ich Politik machen und mit wem will ich mich anlegen. Und vielleicht ist das dann sogar ganz richtig zu sagen, wir gehen auf die Leute, die 3.000, 4.000 Euro verdienen. Das sind relativ viele Leute und es ist eine Klientel, die von sehr wenigen vertreten wird. Die FDP ist raus, aber die macht es nicht. Die Union guckt mehr auf Menschen, die mehr verdienen und weigert sich sehr, Spitzensteuersatz zu erheben. Die Grünen sind von ihrer Wählerschaft her auch nicht so besonders besorgt um das Soziale. So, und dann gibt es noch die AfD und die verspricht irgendwelche Träume, will aber gleichzeitig für Topverdiener die Steuern senken. Das heißt, das wäre tatsächlich etwas, wenn sich da die SPD spitzer aufstellen würde und nicht dieses der Bosch-Mitarbeiter und der Klimabewegte, der bei Fridays for Future mitläuft, es wird irgendwann zu viel. Und das
Abkehr von dem Volksparteigedanken, weil wir da einfach nicht mehr sind?
Das ist ein großes Missverständnis. Und ich finde, dem sitzen wir hier auf. Man kann jetzt mir leicht vorwerfen, jetzt redet er erst über Mieten, dann über Klima. Was soll es denn jetzt sein? Und dann fordert man, naja, es muss sich zuspitzen auf so ein klaren Personenkreis. Aber das hat nichts mit der Realität zu tun, weil die Person auch in diesem engen Kreis, eine Einkommensgruppe lässt ja immer noch zu, dass Leute eben Kinder haben, dass Leute ganz unterschiedliche Lebenssituationen haben. Man kann in dem Einkommensbereich Akademikerin sein oder einen prekären Job haben. Das geht alles. Und deswegen, das ist Marketing-Sprech, der nichts mit Politik als Dienst an der Gesellschaft zu tun hat. Und die SPD darf nie so kleine Brötchen backen, dass sie sagt, haha, das ist jetzt mein eines Thema für die eine Zielgruppe. So kann man irgendwie Energy Drinks vermarkten, aber nicht als sozialdemokratische Partei bestehen. Man muss es dann so hoch machen und wirklich Lösungen finden. Und ich sage lieber, wir haben die Lösung noch nicht, als so zu tun, als hätten wir sie. Und immer weiter Glaubwürdigkeit zu verlieren. Weil das ist das größte Problem der SPD, keine Glaubwürdigkeit zu haben, weil es oft zu marketingmäßig war und dann zu schlechtes Marketing.
Das kommt dazu. Marketing bei der AfD besser in Anführungsstrichen, die sich jetzt die neue Arbeiterpartei nennt und ja tatsächlich auch nicht nur bei den jetzt zurückliegenden Wahlen, sondern auch schon bei Wahlen zuvor sehr stark die Arbeiter erreichen konnte?
Also ich will das nicht unter Marketing subsumieren. Die Strategie ist sozusagen schlicht, aber sehr effektiv. Wenn man sich diese Nachwahldaten anschaut, dann sind es Menschen, ja insbesondere, die einfach mit einem unglaublichen Rucksack voller Ängste, Sorgen und Befürchtungen durchs Land laufen. Und manche von denen sind objektiv berechtigt und manche vielleicht gar nicht. Also es sind zum Beispiel auch Leute darunter, die von sich selbst sagen, meine finanzielle Lage ist schlecht und wir würden in Zahlen dann sagen, stimmt gar nicht. Und es gibt auch die, bei denen beides zutrifft, wo man sagen würde, das ist total berechtigt, dass du das selbst so einschätzt. Und was die AfD schafft, ist diese Befürchtungen, Sorgen, Ängste zu adressieren und zu bespielen. Und sie findet vor allen Dingen in der Externalisierung, also sie sucht nach externen Verantwortlichkeiten für diese Ängste, Sorgen und Befürchtungen, immer wunderbare sozusagen Akteure, denen man im Zweifel diese Verantwortung zuschieben kann. Das sind ganz häufig die Eliten, die Parteien, die Altparteien, die Systemparteien, die in Berlin, die in Brüssel. Es sind aber auch die Migranten, die Menschen, die hierher kommen, die man für Dinge verantwortlich macht, zum Beispiel für Knappheit auf dem Wohnungsmarkt, für Konkurrenz um Kita-Plätze und Zahnarzttermine, ne? All solche Dinge, haben auch andere gesagt, aber wenn wir auf die AfD schauen. Und der Punkt ist, glaube ich, nicht nur Glaubwürdigkeit als abstrakter Begriff, sondern will man ein Ort sein, an dem diese Befürchtungen, diese Ängste, diese Sorgen zum einen artikuliert werden, also indem sie Raum finden dürfen, ausgesprochen werden können, aber eben dann nicht verwaltet werden im Sinne, wir verteidigen den Status quo, dass sozusagen der Abstieg, der womöglich schon eingesetzt hat, noch abgefedert wird, sondern in einem gestalterischen Sinne. Also die Frage, die im Raum steht, ist ja einerseits, dass die SPD wahrgenommen wird, angeblich als Partei von Transferhilfeempfängerinnen, als eine, die den Status quo verteidigt, wenn es um Rente, um Pflege, um dynamischen Arbeitsmarkt und anderes geht. Und dass sie zu wenig Antworten gibt, zum Beispiel, was sind innovative Jobs von morgen? Was ist die Zukunft des Arbeitsmarktes? Wie sorgen wir nicht nur dafür, dass kein Abstieg stattfindet, sondern wie sorgen wir dafür, dass das Leben, was du führen willst, gut möglich ist?
Soll ja im Grundsatzprogramm dann noch kommen, aber eine Frage noch kurz mit Blick auf die AfD und die Wähler, die SPD verloren hat. Hat die SPD vielleicht das auch ein Stück weit einfach gar nicht im Blick gehabt, weil man einfach dachte, die AfD ist die Konkurrenz zur CDU?
Nee, also wer im Willy-Brandt-Haus arbeitet, denke ich, wird die Zahlen gelesen haben. Also wenn du 735.000 Wählerinnen und Wähler an die AfD verlierst, dann weißt du, wo es ist, schon zu Sigmar Gabriels Zeiten. Und das hat nicht nur was mit der Vergangenheit zu tun, Herr Meserosch, sondern das ist die wahre Wirklichkeit jetzt. Das ist, die wissen das, aber es ist so wie Sie eben auch geredet haben, halten zu Gnaden. Es geht um Komplexitätsreduktion. Es geht darum, den Leuten klarzumachen, das ist das, was wir wollen. Das haben wir vereinbart, das werden wir in der Koalition durchzusetzen versuchen. Jetzt kommt das Problem. Eine Koalition, wenn die SPD eine absolute Mehrheit hätte, wäre das kein Problem, würden alle glücklich sein. Aber die SPD muss es in der Koalition durchsetzen. Da hat sie keine Wege gefunden. Das ist ein organisatorisch praktisches Problem. Sie kann in der Koalition mit dem Friedrich Merz nicht wirklich richtig umgehen. Die finden keinen wirklichen gemeinsamen Nenner. Und so kommen sie nicht dazu, die Sachen anzugehen, die sie angehen wollen.
ist es nicht so, als ob das nicht adressiert wäre. Nochmal, Sie sind für Sie bemühen sich um den Kampf gegen die Wohnungslosigkeit. Sie bemühen sich um eine Rentenreform. Aus Ihrer Sicht, und das ist auch durchaus legitim, Ihre Sicht da einzubringen. Die Bärbelbas ist schon auch gerieben, was sie da eingebracht hat in das Kabinett, das dann praktisch durchs Kabinett so gelaufen ist, dass dann erst die junge Gruppe im Bundestag festgestellt hat, das stimmt aber gar nicht mit dem Koalitionsvertrag überein. Das zeigt, dass...
Das kann man auch ehrlich gesagt anders interpretieren. Also,
nämlich?
Was?
Das war einfach nicht geregelt. Das war, also dieser Koalitionsvertrag, ist der schlecht durchverhandelste Koalitionsvertrag ever. Da steht nämlich immer dann sowas drin, was dann keinen Anschluss hat. Also es ist nicht durchdekliniert. So wie ich entlaste die kleinen und mittleren Einkommen. Schön. Aber wenn ich das reinschreibe, muss ich eigentlich reinschreiben und erhöhe die Steuern bei den Reichen. Oder aber ich sage, ich entlaste alle. Also das
Spielraum in Koalitionsverträgen ist ja auch nicht ungewöhnlich, aber wird es jetzt schwieriger für die Koalition oder wie viel schwieriger mutmaßlich durch die Situation der SPD?
Naja, die Union wird ja schon sehr still, das merkt man ja. Also die hat ja versucht, an diesem Rheinland-Pfalz-Wochenende eben nicht in Siegesgeheul auszubrechen, sondern stand da sehr auf der Bremse und es ist keiner rausgegangen und hat gesagt, so und jetzt muss die SPD endlich erkennen, dass bang, boom, bam, sie liegt am Boden und sie muss jetzt alles mitmachen, was wir wollen.
Was man vorher sehr wohl hören konnte, seitdem diese Regierung das Amt angetreten hat.
Ja, aber nach dieser wirklich sehr, sehr schlimmen Niederlage sind die wirklich runtergegangen, weil es bei der Union auch die Befürchtung gibt, dass ihnen die SPD irgendwie abhanden kommen kann. Und dann stehen sie nämlich plötzlich da mit dem Bundestag, mit den Grünen.
Könnte das passieren? Wenn Sie mit Ihren Parteikolleginnen und Kollegen sprechen, könnte das passieren, dass die SPD der Union abhanden kommt? Also wir sind ja lange nach der No-GroKo-Zeit, aber wir haben auch keine GroKo mehr.
Das ist ja ähnlich wie so Personaldiskussionen. Da kann man sich viel wünschen, aber das ist die verhedderte Situation. Wir reden aus meiner Sicht...
Würden Sie sich das wünschen?
Da muss man eben trennen. Ich würde mir wünschen, dass die SPD gerade nicht in der Koalition mit Friedrich Merz sein müsste. Aber das ist ja der Geburtsfehler. So. Wir reden hier über große Koalitionen wie zu Merkels Zeiten, aber die SPD sollte nicht unter einem Kanzler Merz, den ich wie Millionen Deutsche für einen furchtbaren Kanzler halten, da in Koalition drin sein. Aber es war nicht anders möglich, ohne dass die AfD dran kam. Und das ist so ein wichtiger Fakt, der so oft jetzt inzwischen unter den Tisch fällt. Und deswegen, das ist eher meine Kritik, viel klarer zu sagen, was die Union da abzieht, was da anders ist. Und ich finde, das muss dann eine Union aushalten. Die braucht eine SPD auch. Und zum Beispiel, wenn man so einen Schwachsinn mit dem Heizungsgesetz macht, dann darf sich die SPD da nicht hinstellen und teilweise rechtspopulistische Lügen wiederholen, sondern muss sagen, wir haben das damals selbstbewusst, und hier kommen wir jetzt zu Überzeugung, hier kommen wir zu klarem Auftreten. Wir haben das damals entschieden, das kann man an anderen Stellen auch noch verbessern, aber wir kämpfen um alles, um Mieter zu schützen, um das Klima zu schützen, um jeden zu schützen, der sonst seine Heizkosten nicht zahlen kann.
Aber kann das die SPD wirklich machen? Wir erinnern uns alle an die Ampel und wie schlecht das ankam, dass da keiner dem anderen was gegönnt hat.
Da geht es nicht ums Gönnen, aber es geht darum, dass Demokratie funktioniert. Wenn die SPD für was stehen will, muss es sagen und nicht, wir finden jetzt auch toll diesen bescheuerten Kompromiss, den wir mit Jens Spahn gefunden haben.
Ich glaube, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber jetzt sind wir ja wieder an der Stelle, sozusagen, dass wir irgendwie synonym Partei und Regierungsarbeit verhandeln. Und also ich wäre auch skeptisch mit Blick auf die Wahlforschung, Streit in der Koalition, den Eindruck, den dann sicherlich auch Leute aus der Union durchaus provozieren wollen würden. Die SPD bremst, nervt, stört, macht hier quasi ständig irgendwie das, was die FDP vorher gemacht hat. Das, glaube ich, wäre nicht das, was sich auszahlt. Aber wir reden eben über zwei verschiedene Dinge. Das ist das, wo ich eben angefangen habe, bei der einen Tatsache zu sagen, es ging nicht anders. Es ist aus Sicht vieler Sozialdemokraten nicht die Wunschkoalition. Sah man jetzt auch in den Nachwahldaten zu den Landtagswahlen wieder, dass es durchaus Skepsis gibt bei beiden Seiten, ob das wirklich toll ist. Aber es ist so. Aber die andere Frage ist, was bin ich bereit aufzubieten, um parallel zu dieser schwierigen, mühsamen, hochkomplexen, angesichts der Weltlage Koalitionsarbeit, diese Partei voranzubringen und parteipolitische Positionen zu entwickeln.
Ist das auch in den Köpfen der Wählerinnen und Wähler so, dass das zwei verschiedene Dinge sind?
Das ist, also natürlich kann ich jetzt als Politikwissenschaftlerin das ein bisschen, sozusagen erschließe ich mir das anders, aber ich glaube schon, dass man in der Vergangenheit der SPD, und jetzt muss man gar nicht nach Norbert Walter Borjans und Saskia Esken schreien, aber ich glaube schon, dass man sehen konnte, dass es gerade in jüngerer Vergangenheit Phasen gab, in der diese Beinfreiheit, Parteientwicklung stärker, sozusagen freier weg von der Regierungsarbeit zu denken.
Gegenteil gemacht. Ja, die haben doch wirklich,
lassen Sie mich den Punkt einführen. Ich will ja sagen, ich will nicht sagen die beiden, deswegen habe ich gesagt, ich will nicht die Personen herbeireden, aber die Idee, dass diese Beinfreiheit womöglich nötig wäre und dass man sie damals noch nicht mal richtig genutzt hat in einer Zeit, in der es auch schon existenziell war für die SPD, die finde ich nach wie vor nicht völlig abwegig.
Also ich glaube, da ist genau das Gegenteil passiert. Norbert Walter Borjans und Saskia Esken sind angetreten mit einer No-GroKo-Kampagne, die gesagt haben, und wir wollen die Partei in Opposition zu der großen Koalition unter Merkel stellen, unter dem Vizekanzler Olaf Scholz. Dann sind sie gewählt worden und in dem Moment, wo sie im Fahrersitz bei der Partei saßen, haben sie was gemacht? Sie haben sich Olaf Scholz komplett unterworfen. Sie haben alles für den dann Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gemacht. Saskia Esken ist noch heute die größte Kämpferin für Olaf Scholz und lobt den von morgens früh bis abends spät. Und sie haben eben nichts Eigenes mehr gemacht, sondern Olaf Scholz hat dann für den Bundestagswahlkampf 2021 komplett die Linie vorgegeben. Klammer auf, das ist eine Wahl, die die SPD dann sogar gewonnen hat.
Und es hat nicht. Das Interessante ist ja, Olaf Scholz wäre nie Kanzler geworden, wenn er Parteivorsitzender geworden wäre.
Ja. Herr Kastorf ist auffällig still.
Ja, da nutze ich kurz noch einen Satz, Herr Kastorf, solange Sie noch nachdenken, weil ich finde, das Interessante ist, also ich bin nicht inside SPD zu wissen, wer was vorgegeben hat im Bundestagswahlkampf, aber die Kampagne unter diesem einen Stichwort Respekt, das sozusagen in einem Wort eigentlich unglaublich viel transportiert hat, ist vielleicht durchaus nicht falsch zu glauben, dass da auch ganz viel Partei-DNA drin steckte und eben nicht nur die Idee, wir wollen halt einfach irgendwie regieren. Das glaube ich.
Nee, das würde ja Olaf Scholz absprechen, dass er Sozialdemokrat ist. Ne?
Also, im Gegenteil. Also ich würde das nicht sagen.
Einmal, Herr Kastorf.
Also, sorry. Darf ich sagen, das ist sehr politologisch. Politologisch.
Das ist okay, Politologin.
Lass mich mal den Satz ausführen. Erich Kästner hat gesagt, man soll die Sätze zu Ende führen, weil man nicht weiß, was aus den Worten, die man nicht gesagt hat, mal wird. Darauf möchte ich jetzt mal ganz kurz zurückkommen. Also, ich halte es für polito-logisch. Was Sie sagen, ist alles sehr schön. Das Problem ist nur, ich glaube tatsächlich, da draußen die Menschen unterteilen nicht so sehr zwischen Partei und Regierung. Das gehört zusammen für sie. Ideen, thematisch gehört das zusammen. So, und die Partei kann natürlich Einfluss nehmen, selbstverständlich, wenn sie Einfluss nehmen kann. Das tut sie aber nicht, weil weder der Fraktionsvorsitzende noch der Generalsekretär in der Lage sind, die Dinge so zu benennen, dass man den Eindruck hat, da gibt es eine eigenständige Kraft neben denen, die die Partei in der Regierung vertreten. Und dann passiert das, was passiert, dass man sagt, die SPD ist entkernt. Die Sozialdemokraten, SPD, das staatstragende Partei Deutschlands, hat schon auch eine Begabung, die richtigen Themen anzusprechen. Das sieht man daran, dass die CDU sich all der Themen bemächtigt, und zwar sofort, von Angela Merkel bis übrigens hin zu Friedrich Merz, die Sozialdemokraten ansprechen. Und dann stehen die Sozialdemokraten da. Und das ist ein, wie ich finde, ein trauriger Fall der Partei. Dann stehen die da mit offenem Mund und sagen, ja, das ist jetzt aber nicht nett. Ja, das kann man aber doch nicht machen. Doch, so ist das in der Politik. Das ist schon bei Tony Blair so gewesen. Das ist bei Angela Merkel so gewesen. Das ist überall immer und immer und immer wieder passiert in amerikanischen Wahlkämpfen. Das nennt man Shadowing. Die haben einfach übernommen, was die anderen gesagt haben. Da erwarte ich von der Partei, dass sie tatsächlich das, was sie denkt, in eine Form bringt, dass die Regierung damit irgendwas anfangen kann.
Wir haben leider wirklich nicht mehr viel Zeit. Deswegen möchte ich einmal noch von Ihnen hören, wie, so kurz und prägnant wie möglich, wie wird die SPD wieder greifbarer? Nach allem, über was wir jetzt gesprochen haben.
Indem man sich eine Strategie zulegt.
Ja, aber was ist denn dann eine Strategie?
Eine Strategie ist, dass ich formuliere, ich will das haben und komme auf den und den Weg dorthin. Ich sage eben nicht, dass es den einen glückselig machenden Weg gibt. Es gibt mehrere Varianten. Zu sagen, Zum Beispiel hier in der Regierung sind...
Auch das benennen Sie ja nicht. Ich will da
und dahin. Das ist doch gar nicht so schwierig. Die SPD will, dass Leute ihre Mieten bezahlen können. Die SPD will, dass unser Gesundheitssystem funktioniert. Die SPD will den Klimawandel stoppen. Die SPD will, dass durch Social Media...
Das wollen alle übrigens, was Sie gerade sagen.
Nein, aber die... Sorry, ganz kurz. Die Union wollte auf ihrem Parteitag die Klimaziele
kehren. Ich muss jetzt das ganz kurz leider unterbinden, weil uns die Zeit davon läuft. Das tut mir unglaublich leid. Machen Sie Ihren letzten Satz noch zu Ende.
Das sind nicht selbstverständliche Ziele und jetzt auf so einen Kurs des Marketing unterzuordnen, das führt in den sicheren Tod. Die SPD muss glaubwürdig sein und sagen, wo es nicht läuft. Und dann kann man Leuten erklären, die sind nicht doof, Friedrich Merz blockiert. Dann muss man den Mann anzählen und dann muss man da klar sein. Und Glaubwürdigkeit, das ist das Stichwort. Die SPD braucht Glaubwürdigkeit und das geht durch klare Aussagen.
Ich bin gespannt. Also ich glaube, man hat auf jeden Fall nach diesem Abend gemerkt, da liegt eine große Aufgabe vor der SPD. Ich danke Ihnen allen ganz, ganz herzlich, dass Sie hier gewesen sind, Frau Hillemann, Herr Kastorf. Herr Meserosch, Frau Reuschenbach, Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und morgen schauen wir auf die Lage im Iran. Letzte Nacht sollte das Ultimatum auslaufen, das Trump dem Regime gestellt hat. Er hat es verlängert, sagt, es gab gute Gespräche. Von denen will das Regime selbst aber nichts wissen. Das morgen unser Thema, also schalten Sie auch dann wieder ein.